Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Wann habt ihr zuletzt an einem Fluss gestanden und einfach zugeschaut? Es gibt kaum etwas Beruhigenderes als fließendes Wasser, aber kaum auch etwas, das so viel in Bewegung hält. Und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Jemand, der sich richtig gut auskennt, welche Rolle fließende Gewässer in der großen, weiten Welt der Bilderbücher spielen können, ist Dr. Katja Wiebe, Kuratorin der Ausstellung Am großen Strom, der Fluss in aktuellen Bilderbüchern aus aller Welt. Zu sehen seit kurzem in der Internationalen Jugendbibliothek auf Schloss Blutenberg. Es freut mich, dass Sie heute bei uns sind, Frau Wiebe.
Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die nette Einladung, dass ich ein bisschen heute erzählen kann vom Fluss und vom Wasser.
Warum faszinieren Flüsse Menschen auf der ganzen Welt so sehr und warum eignen sie sich besonders gut als Themenpool für Kinderbücher?
Ja, die magische Anziehungskraft, warum wir Menschen uns irgendwie gerne am Wasser oder am Fluss aufhalten, ja, ist erstaunlich. Vielleicht liegt es daran, weil die allermeisten von uns doch irgendwie Wasser auch in der Nähe haben und die Möglichkeit haben, an ein Gewässer zu gehen, an einen Fluss zu gehen und das nicht nur hier in München an der Isar, sondern eben an fast jedem Ort auf der Welt. Und dadurch, dass wir in der Internationalen Jugendbibliothek immer gerne den großen Blick anlegen und möglichst international schauen, was in Bilderbüchern, die vom Fluss erzählen, passiert, haben wir gedacht, ein großes universelles Thema, was die Menschen überall auf der Welt interessant finden und was sie vielleicht deswegen auch aufschreiben oder aufmalen, ja, das wäre doch was für eine Ausstellung.
Das steht Ihnen gut zu Gesicht, ja. Unbedingt. Warum Menschen Flüsse lieben, Wasser lieben, sie bestehen ja selber aus einem großen Prozentteil an Wasser und es ist ein existenzielles Bedürfnis.
Ja.
Was verbinden Sie denn persönlich mit dem Bild eines Flusses als Metapher, als Naturphänomen oder vielleicht auch als Kindheitserinnerung?
Ja, ich habe immer gleich ein Geräusch im Ohr. Also natürlich ein Bild, aber auch ein Geräusch, dass es irgendwie raschelt, wispert, rauscht. Ich finde, wenn ich mich an einen Fluss stelle oder an einem Fluss stehe, ja, es ist auf der einen Seite ein beruhigendes Gefühl. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr aufregend, weil man ja die Fließgeschwindigkeit beobachten kann und vielleicht auch nicht genau sieht, was da unten im Wasser passiert. Das ist sehr aufregend. Und auf der anderen Seite fühlt man sich trotzdem irgendwie wohl dort. Das sind so zwei Dinge, die mich faszinieren. Und ich bin aus einem kleinen Dorf und da gab es auch einen Fluss. Und als Kinder durften wir immer dorthin gehen und natürlich mit Vorsicht. Aber wir durften dort auch in der Nähe spielen und auf der Brücke stehen und runtergucken, wie das Wasser unter einem durchfließt. Ja, ist faszinierend.
Es wirkt bis heute nach.
Auf jeden Fall.
Alles im Fluss, wer das sagt, der meint meist, etwas ist in Veränderung, in Bewegung oder in der Entwicklung. Manchmal auch vielleicht ein bisschen Chaos. Kaum anders mag es sich anfühlen, wenn man sich so eines großen Themas bedient, nähert. Das Wasser, das fließt, ist nie dasselbe. Und doch nennt man das ganz konkret dann Donau, Isar oder Nil. Aus welchem Bedürfnis heraus entstand denn die Idee zur Ausstellung? Was war so das Initialmoment?
Den gab es tatsächlich ziemlich konkret und es hat mit der Donau zu tun. Wir hatten 2023 bei unserem White Ravens Festival, also die Bibliothek veranstaltet alle zwei Jahre dieses Festival für Kinderliteratur, hatten wir einen Gast aus der Slowakei, Michal Chvorecký, und der war mit seinem Bilderbuch über die Donau, das heißt Donau, ein magischer Fluss, unser Gast. Und ja, ich hatte das Vergnügen, ihn eine Woche durch Schulen und ja Einrichtungen in ganz Bayern zu begleiten und bei den Lesungen dabei zu sein. Und ich habe sozusagen jeden Tag mehrfach dieses Donaubilderbuch mit ihm durchflossen und habe gedacht, ach, eigentlich ist das toll. Das müsste man mal zu einer Ausstellung machen. Und wie Sie eben schon meinten, ja, es ist niemals das gleiche Wasser. So ähnlich sagt es auch der Protagonist in dem Bilderbuch. Das ist nämlich ein Hausen, ein Donaufisch, beziehungsweise der größte Donaufisch. Der sagt an einer Stelle, ich schwimme niemals im selben Wasser oder ich schwimme niemals durch den gleichen Fluss, weil ja, er sich immer wieder verändert und ja, anders ist.
Direkter Bezug zu Heraklit. Und denke, solche Bücher eignen sich ganz gut auch über mit Kindern ins Philosophieren zu kommen. Also
kann ich mir auch gut vorstellen.
Sind Ihnen mehr Bilderbücher begegnet, die große Fragen des Lebens aufgreifen?
Wir haben in der Ausstellung einige Bücher, die eben nicht Kindersachbücher oder Sachbilderbücher sind, sondern die tatsächlich ja kleine Geschichten entwickeln und oft begegnen sich die Menschen dann am Wasser und ja stellen sich große Fragen. Auch vor dem Hintergrund, wir bestehen auch aus einem großen Teil aus Wasser, Wasser als Metapher für das Leben.
Das Lebenselixier.
Genau, genau. Und es gibt ein wunderschönes Bilderbuch aus Japan. Da sitzt ein Vater mit seinem Kind abends am Lagerfeuer an einem Fluss. Und ja, sie fangen an zu philosophieren, ja, wie die Welt aufgebaut ist und was ist über uns, was ist unter uns, was macht uns aus, was macht die Natur aus. Also die nähern sich diesen großen Fragen schon an.
Flüsse sind ja Lebensadern und haben eine enorme Vielschichtigkeit. Sie haben Zivilisationen gezeugt, sie haben Grenzen gezogen oder auch Geschichten geschrieben. Sie sind Mythos und Ökosystem, Transportweg und Sehnsuchtsraum. Für welche Leitplanken haben Sie sich denn bei der Konzeption der Ausstellung entschieden, den roten Faden sozusagen?
Wir haben uns entschieden, einen Teil aus den Sachbilderbüchern zu zeigen, also ganz konkrete Abbildungen von Flüssen wie Amazonas, Mekong, den Murray in Australien. Eigentlich muss ich sagen, haben die Bilderbücher uns ein bisschen den Weg gewiesen, weil es gibt eine ganze Zahl an Bilderbüchern, die zeigen den Fluss als ästhetisches Gebilde. Die spielen mit diesen Schwingungen, diesen schlangenartigen Formen des Flusses. Die widmen sich den Spiegelungen, die die Wasseroberfläche erzeugt. Die zeigen in schönen, interessanten Dreieckskonstellationen, wie Flüsse zusammenfließen. Das ist sozusagen ein Teil der Ausstellung. Und dann haben wir gesagt, na gut, die Menschen spielen einfach wirklich auch eine sehr große Rolle. Und das menschliche Verhältnis zum Fluss, ja, das Reisen auf dem Fluss, das Befahren des Flusses, das Baden im Fluss, aber auch das Nutzen oder Ausnutzen des Flusses ist ein Thema der Ausstellung, bis hin zu ja Verbauung von Flüssen, Verschmutzung von Flüssen, aber auch Renaturierung.
Ein breites Spektrum, das Sie aufzeigen. Ein Fluss, der hat ja auch eine gewisse Erscheinungsform, die bietet ästhetische Spielmöglichkeiten. Das Leporello-Format scheint da wie gemacht für Flussgeschichten. Welche anderen kreativen Lösungen sind Ihnen denn aufgefallen bei der Recherche?
Ja, also tatsächlich Leporello, ganz wie Sie sagen, das ist im Grunde die Form für Flussbilderbücher. Ja, was auffällig war, allein schon bei der Gestaltung der Ausstellung, wir haben unheimlich viele Querformate bei den Bildtafeln. Also es gibt wenig Flussdarstellungen, die im Hochformat funktionieren. Höchstens ein, zwei, wenn es ja von einer Gebirgsquelle Richtung Meer geht, da gibt es was. Aber sonst ja kommen vor allen Dingen querformatige, großformatige Bilderbücher vor. Das fand ich auffällig. Ja, und Leporellos eben auch, aus China einige, die sich mit dieser Qingming-Rolle beschäftigen. Das ist ein sehr bekanntes Gemälde in China und zeigt eben auch eine lange große Flussszenerie und ist viel adaptiert worden für Kinder.
Und wie muss man sich die Adaption von der Qingming-Rolle vorstellen? Das ist ja schon über 1000 Jahre alt.
Also die Abbildung von der Originalrolle werden dann genommen und es werden moderne Kinderfiguren dort hineingesetzt. Und eine Illustratorin hat dann dazu eine Geschichte überlegt, dass ein Kind jagt einer Elster, einem Vogel, der Glück bringt, hinterher und durchquert dabei im Grunde die ganze Bildrolle. Das Kind findet den Vogel am Ende nicht, aber hat unterwegs sehr viel Glück gehabt mit den Begegnungen und Ereignissen und hat eigentlich im übertragenen Sinne doch diesen Vogel gefunden.
Ich stelle mir unglaublich spannend für Kunstpädagogik vor, was man da auch an intertextuellen Momenten finden kann und in die Kunstgeschichte, einen Blick in die Kunstgeschichte werfen kann. Wasser kennt aber auch kein einheitliches Blau. Die Farben reichen vom klaren Türkis, denke jetzt an die Lagune zum Beispiel, oder es gibt auch den dichten Ocker von schlammigen Strömen. Welche Techniken sind Ihnen denn aufgefallen?
Es gibt viele Mischtechniken, zum Teil Aquarell. Ich muss zugeben, ich bin nicht besonders firm im Benennen von Kunst- oder Stilrichtungen und Maltechniken. Mir ist sehr aufgefallen, dass tatsächlich dieses Farbspektrum, was Sie gerade erwähnten, das bildet sich auch in den Bilderbüchern ab. Also es gibt tatsächlich, die Wasserfarben reichen wirklich von Blau und Grün als relativ normalen Farben bis hin zu Ocker oder auch Weiß. Mhm. Wir haben 2, 3 weiße Flüsse in der Ausstellung. Das ist schon sehr spannend und dabei geht es nicht darum, dass diese Flüsse irgendwie kontaminiert sind, sondern das ist einfach eine sehr ästhetische Farbwahl durch die KünstlerInnen.
Bleiben wir noch kurz bei der Vielfalt der Darstellungsmöglichkeiten. Die Ausstellung umfasst Werke aus über 20 Ländern. Gibt es denn erkennbare Muster, wie Kulturen Flüsse wahrnehmen oder darstellen? Oder so charakteristische Akzente?
Insgesamt kann ich sagen, dass wir, was sonst nicht immer der Fall ist, ziemlich viele Bilderbücher aus ostasiatischen Ländern und Kulturräumen in die Ausstellung aufgenommen haben. Ich habe mich das auch gefragt, ob es irgendwie eine noch speziellere, besondere, intensivere Beziehung gibt von Menschen, die in Taiwan oder in Vietnam leben. Was auffällig war, es gibt so schöne Beispiele für fließende, schwimmende Märkte, die typisch sind. Die werden auch oft porträtiert in den Bilderbüchern. Oder auch Kunstformen wie das Wasserpuppentheater aus Vietnam. Das war mir bislang überhaupt nicht bekannt. Das sind natürlich Kulturformen, die wir gar nicht kennen, die aber eben auch mit dem Wasser zu tun haben und dort ganz klassisch verankert sind.
Was verbirgt sich hinter einem Wasserpuppentheater?
Das muss man sich so vorstellen. Ich versuche jetzt gerade die Abbildung in der Ausstellung zu beschreiben. Da hat man viele traditionell kostümierte Puppen, die im Wasser stehen, vermeintlich frei schweben im Wasser, die unterhalb der Wasseroberfläche aber mit Schienen und Leinen festgemacht sind. Und im Hintergrund, hinter den Puppen, steht eine kleine Tempelanlage. Und in diesem Tempel stehen die Puppenspielerinnen und Puppenspieler und bewegen unbemerkt sozusagen die Puppen im Vordergrund im Wasser. Und das Publikum befindet sich dann auf der anderen Seite des Flusses oder eben des Gewässers, wo das Stück dann gespielt wird.
Das klingt sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Spannungsfeld gibt zwischen der Exotik des Unterschieds und den Momenten des Wiedererkennens, sprich etwas zu erkennen, das im Verhältnis von Mensch und Fluss so fundamental ist, dass es kulturelle Verschiedenheit gewissermaßen unterläuft und damit eint. Frei nach dem Motto, Genauso habe ich den Fluss auch schon mal gesehen, empfunden, erlebt, auch wenn mir die Darstellung fremd scheint oder neu scheint. Gab es solche Momente, wo Sie dachten, genau, das sind Gemeinsamkeiten, die diese Kulturen verbindet?
Ja, absolut. Es gibt so viele tolle Szenerien, wo Menschen, also in dem Fall am meisten Kinder, am Wasser stehen und hineinspringen, um zu baden, um zu schwimmen, um Freude daran zu haben, im Wasser zu sein und sich zu tummeln. Da ist das dann egal, ob das eine Szene im brasilianischen Amazonasgebiet ist oder in Portugal am Nil oder eben am Ganges. Das ist eine Szene, die kommt sehr oft vor und ist scheinbar wirklich universell. Aber auch ja die Idee, dass Flüsse bedroht sind, dass wir Menschen es überall auf der Erde gut verstehen, sie zu verschmutzen, zu begradigen, zu stauen. Das kommt in Bilderbüchern aus der Schweiz vor, aus Taiwan, aus Kolumbien. Das habe ich auch in ganz unterschiedlichen, vermeintlich unterschiedlichen kulturellen Kontexten wahrgenommen.
Da ist das Beispiel des Singapore River vielleicht interessant. Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, das ist ein Bilderbuch aus Singapur von Sarah Eng gemalt und auch getextet. Das heißt The River That Brings Us Life, also der Fluss, der uns Leben gibt. Und da geht es darum, es wird die Geschichte dieses Flusses, dieses wirklich tatsächlich existenten Flusses erzählt, dass der über Jahre oder Jahrzehnte verschmutzt wurde, benutzt wurde als Energielieferant, als Transportweg, als Abwasserkanal und dass irgendwann die Regierung beschlossen hat, wir müssen das ändern und den Fluss professionell hat reinigen lassen. Und es gibt zwei sehr prägnante Darstellungen, so eine Art Vorher-Nachher, wie der Fluss eben aussah vor den 80er Jahren und wie es dann danach besser wurde.
Also auch eine Hoffnung, die vermittelt wird.
Genau, genau. Und mein Kollege, der hat einen speziellen Rahmen für dieses Doppelbild sozusagen kreiert. Je nachdem, von welcher Seite man sich dem Rahmen nähert, sieht man entweder den verdreckten oder den wieder sauberen Fluss. Und das ist sehr, sehr gelungen und hat mich sehr gefreut, dass er auf diese tolle Idee kam.
Über welchen Zeitraum erstrecken sich diese Bilderbücher, die Auswahl der Bilderbücher?
Also wir haben in der Ausstellung Bilderbücher ab dem Jahr 2011 bis ins Jahr 2025, also relativ aktuell.
Aber auch ein doch langer Zeitraum, gemessen an der Schnelllebigkeit unserer Medien. Können Sie da irgendwie einen Trend auslesen? Wären die vielleicht politischer, die Bilderbücher, oder philosophischer, oder?
Das ist eine gute Frage. Kann ich auf den ersten Blick und aufs erste Nachdenken schlecht beantworten oder nicht sicher beantworten? Ich habe das Gefühl, dass die Formate größer werden, dass die Ausstattung der Bilderbücher opulenter wird, dass das visuelle Erzählen, glaube ich, mehr Raum einnehmen möchte oder nimmt. Weil wir haben eigentlich so ein paar, im Grunde fast Foliogrößen in der Ausstellung dabei. Aber ob sie politischer werden, das würde ich jetzt nicht direkt unterschreiben. Das ist zumindest für den Zeitraum nicht eindeutig abzulesen. Die Bilderbücher über Flussökologie gab es auch schon Richtung 2011 und davor auch. Aber es gibt sie natürlich nach wie vor. Und vielleicht haben sie jetzt einen breiteren Blick noch.
Aber sie werden auf jeden Fall, so habe ich den Eindruck, wenn ich ihnen zuhöre, kunstvoller gestaltet. Sprich, also man möchte schon auch einen Erlebnismoment ins Bilderbuch holen, ein ästhetisches Erlebnismoment.
Ja, das glaube ich.
Im Gegensatz zu den Verkaufsartikeln, die wir so finden. Also, ich glaube schon, weil das Thema Fluss ist ja schon Besonderes. Also würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Supermarkt suchen.
Das stimmt, da haben Sie recht.
Da haben wir vielleicht auch ein sehr vielschichtiges Thema. Es war für mich so ein Anliegen, weil ich mir dachte schon, gerade bei dem Singapore River, dass da eine politische, gesellschaftspolitische Dimension drin steckt. Und wenn wir uns die Entwicklung von dieser Dreaming-Gemälde anschauen, haben wir zwar auf der einen Seite alltägliches Leben, ja, auf der anderen Seite immer auch einen gesellschaftspolitischen Zeitgeist, der mit drin steckt, auch in den Adaptionen. Mhm. Das finde ich eine spannende Geschichte am Bilderbuch, weil es ja doch so ein bisschen auch das Medium Bild eine wichtige Rolle für Kinder und Jugendliche einnimmt. Ja. Und das Bilderbuch ja in der Lesesozialisation sehr weit vorne anzusetzen ist.
Das stimmt, ja. Da haben Sie vollkommen recht.
Der Fluss als Metapher für den Lauf des Lebens ist ja ein sehr uraltes Bild, welches der ausgestellten Bücher schöpft diese Tiefe Ihrer Meinung nach am eindrücklichsten aus? Und aus welcher Kultur? Das würde mich schon interessieren, weil gerade im asiatischen Raum wird ja viel über die Naturmetapher gesprochen.
Ja, jetzt komme ich wirklich ins Überlegen. Mir fällt ein Bilderbuch aus Portugal ein. Das sind die Kindheitserinnerungen von José Saramago, die von einer portugiesischen Illustratorin dann eingefangen wurden. Und es ist eine ganze Kindheit am Fluss. Und es werden aber auch nicht nur Kinder oder er als Kind porträtiert, sondern eben auch Menschen, die mit dem Fluss alt geworden sind. Es gibt so eine rührende Szene, wie eine alte Frau ihre Beine in den Fluss streckt. Sie zieht sich die Socken aus und genießt es offenbar. Und das kann man sich direkt vorstellen, dass sie ihr ganzes Leben schon dort verbracht hat. Und natürlich auch die Idee, von der Quelle bis zur Mündung, dass ein Fluss einen Anfang und ein Ende hat. Und das kommt jetzt in dem Kindheitserinnerungsbuch nicht so vor, aber es gibt ein wunderschönes aus Nordmazedonien, da ist es auf jeden Fall auch großes Thema, dass irgendwann das alles ein Ende hat. Aber auf der allerletzten Seite kommt dann wieder der Wasserkreislauf, dass es auch wieder anfängt.
Sehr schön. Um den Gehalt dieser Ausstellung ja vollständig genießen zu können, setzen Sie ja auch ein großes Vorwissen voraus. Wie nehmen Sie den Kindergruppen an die Hand? Welche Möglichkeiten gibt es da im Programm der IJB?
Wir haben ein paar interaktive, spielerische Elemente. Wir haben bei uns in dem Foyerbereich, also am Anfang, wenn man in die Ausstellung kommt, haben wir tatsächlich einen kleinen Fluss nachgebaut. Es gibt ein Bötchen, das man besteigen kann. Es gibt ein Angelspiel, das man spielen kann. Und dann haben wir in der Ausstellung verschiedene Hörstationen. Das heißt, die Kinder sind eingeladen, mit einem Audioguide durch die Ausstellung zu gehen, weil alles, was man noch nicht lesen kann, kann man sich dann anhören. Und wir haben wie immer viele, viele Leseexemplare ausliegen. Das heißt, selbst wenn man vielleicht den Bilderbuchtext nicht versteht, die Bilder kann man sich alle angucken und die stehen natürlich unbedingt im Fokus und im Vordergrund.
Wenn Sie einem Kind heute ein Buch aus der Ausstellung in die Hand geben müssten, welches wäre es und warum?
Wir hatten alle sehr viel Spaß mit dem Bilderbuch Dann kam Bär. da geht es um einen Bären, der ganz interessiert an einem Baumstamm herumschaut und dann drauf springt. Nur leider ist dieser Baumstamm auf einem Fluss und es beginnt eine rasante Fahrt und alle Tiere, Schildkröten, Frösche und so weiter, die unterwegs diese Szene wahrnehmen, springen auf und die ganze Gesellschaft treibt einem riesigen Wasserfall zu und rutscht dann in einer großen Rutschpartie diesen Wasserfall runter und landet am Ende im Wasser. Aber in dem Fall ist das alles nicht so tragisch, weil man herrlich dann in einer lagunenartigen Landschaft baden kann. Also es ist ein sehr leichtes, unterhaltsames Bilderbuch für Kleine.
Genau, richtig für den Sommer.
Auf jeden Fall.
Was wünschen Sie sich, dass Kinder und Erwachsene mit nach Hause nehmen, wenn sie die Ausstellung verlassen?
Ich hoffe, dass sie viel staunen können, wie unterschiedlich Flüsse wahrgenommen werden können, was Flüsse alles zeigen können, was auf Flüssen passiert, was für tolle Boote es gibt, was für spannende Tiere dort leben Und ja, dass selbst, wie wir es vorhin auch schon angesprochen hatten, wenn man vielleicht Bilder sieht, die jemand aus Argentinien gezeichnet hat, die einem aber trotzdem nah sein können, weil sie eigentlich doch auch nur eine Badeszene sind, die man genauso vielleicht schon erlebt hat.
Ja, der Mensch bleibt eben Mensch. Und schön, wenn es auf der ganzen Welt ähnlich verstanden wird. Lieber Frau Biebe, ich könnte Ihnen noch lange zuhören, aber wir wollen all unsere Gäste einladen, doch in die IJB zu gehen, nach Schloss Blutenburg und sich die Ausstellung anzusehen am großen Strom, der Fluss, in aktuellen Bilderbüchern aus aller Welt. Vielen Dank, dass Sie heute da waren und sich Zeit genommen haben, uns Einblicke zu geben.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das nette Gespräch und ja, lade Sie und alle sehr herzlich ein, die Ausstellung zu besuchen.
Wir tauchen ein und es lohnt sich bestimmt. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen und Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind, bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
Das war Der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.